Attention, please. You are listening to your number one podcast called Platform Economy with your podcast host, Tom, about platform economy and news from Google, Amazon, Facebook, and Apple. 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zum Podcast Plattform Ökonomie und GAFA News. Mein Name ist Tom Illauer, ich bin Diplombank-Betriebswirt, Diplom-Betriebswirt und Leiter Marketing E-Commerce eines Großkonzerns. Wir starten direkt in die News, wir haben heute viel vor. Es geht los mit Amazon. Boom im Onlinehandel. Amazon will 100.000 freie Stellen besetzen. Ja, Wahnsinn. Vor allen Dingen in Nordamerika, wie das Unternehmen mitgeteilt hat, werde man insgesamt 100.000 reguläre Vollzeit- und Teilzeitstellen neu besetzen müssen. Das Unternehmen lockt dabei mit Löhnen von 15 US-Dollar pro Stunde, was halt mächtig über den Mindestlohn liegt, aktuell von 7,25 Dollar. Allerdings auch unter dem in Seattle für Amazon geltenden Mindestlohn von 16,39. Zudem ist es offenbar in bestimmten Gegenden selbst zu diesen Konditionen schwer, Personal zu akquirieren. An einzelnen Standorten sollen daher Anmeldeboni von bis zu 1.000 Dollar pro geworbenen Mitarbeiter gezahlt werden. Wahnsinn. Ja, warum? Ja, Weihnachtsgeschäft geht bald los und Prime Day, Cyber Week wird ja alles noch dieses Jahr nachgeholt, wird meiner Meinung nach, ist er noch nicht veröffentlicht, aber wahrscheinlich im Oktober stattfinden. Das bedeutet, im Weihnachtsgeschäft könnte es massive Logistikengpässe geben. Natürlich hat sich jetzt auch während Corona das Nachfrageverhalten im Konsum sich geändert. Und das führt natürlich zu mächtigen Logistikengpässen. Auch in Deutschland und Europa ist die Nachfrage nach Mitarbeitern, insbesondere gerade für die Logistikzentren, einfach extrem groß. Auch hier dürfte der Handelskonzern vor Weihnachten wieder mächtig aufrüsten. In den USA gibt es mittlerweile mehr als 600.000 Festangestellte. Mehr als 100 davon sind in Unternehmensfunktion tätig. Wahnsinn. Dann lustige Nachricht, hat mich selber sehr amüsiert. Und zwar jeder, der früher Prince of Bel-Air geguckt hat mit Will Smith. Die Villa aus der Serie, die gibt es jetzt auf Airbnb. Bedeutet, zum 30. Geburtstag der Sitcom haben Will Smith und Airbnb eine geniale Aktion für Fans organisiert. Keine Geburtstagstorte, keine Party. Nein, man kann in der Villa aus der Serie übernachten für gerade mal 30 Dollar. Und einfach eine super coole Geschichte. Würde ich da wohnen, würde ich sofort buchen. Dann kommen wir zu Tesla, und zwar nicht zu Elon Musk, sondern sein Bruder, nämlich Kimball Musk. Über den hört man ja relativ wenig, der hat jetzt aber ein paar Millionen verdient. Warum? Und zwar der jüngere Bruder von Elon Musk, also Kimball, ist Vorstandsmitglied im E-Auto-Konzern seines Bruders. Und der hat ja einen 5:1 Aktiensplit gehabt, der Tesla-Aktie. Und das ging ja Ende August in Kraft. Und damit scheint Kimball ein glückliches Händchen bewiesen zu haben. Er hat also mit Tesla-Aktien innerhalb weniger Tage Millionen US-Dollar verdient. Warum? Er hat die Aktien verkauft. Bedeutet, am 1. September, schon am Tag nach Teslas Aktiensplit, hat er 36.375 Tesla-Aktien zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis von 482,59 US-Dollar verkauft. Ja, und das gibt sich aus einer Berechnung, aus einer Form 4-Formular, das bei der SEC eingereicht wurde, Preis von einer Spanne von rund 471,33 bis 502. Also muss er umgerechnet mehrere Millionen damit verdient haben, nämlich ungefähr 9,8. Und wir sagen Glückwunsch. Ist ja immer schwer zu glauben, dass das keine Insidergeschäfte sind, wenn man selber im Vorstand sitzt des eigenen Unternehmens und ja weiß, wann das Unternehmen über- oder unterbewertet wird und demnach Aktien, Optionen auslöst oder nicht. Aber naja, sei ihm gegönnt. Kommen wir zu eBay. eBay vereint Europageschäft und ja, das geht immer weiter. eBay hat ja schon alles verkauft, was es zu verkaufen gibt, also Kleinanzeigen, und jetzt wird weiter das Europageschäft vereint. Warum? Es wird unter britische Führung gestellt. Das macht es einfach zukünftig leichter, so ein bisschen den internationalen eBay-Ableger unabhängig vom US-Geschäft zu veräußern. Sollte zum Beispiel ein Alibaba beispielsweise beim US-Geschäft nicht zum Zuge kommen, So könnte es sich natürlich für AliExpress zumindest die internationalen eBay-Ablegern sichern. Und außerdem kommt der neue eBay-Chef auch von Walmart, also auch einer aus dem US-Geschäft. Sieht alles so aus, als würde man das US-Geschäft von Europa komplett abkappen. Meine Meinung. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Sieht für mich aber nach einem Plan aus. Dann kommen wir zu dem Startup Nikola. Ich weiß nicht, wer davon alles schon gehört hat. Ich habe mich damit ein bisschen länger beschäftigt, nachdem ich mich mit Tesla auseinandergesetzt habe. Das ist ein Wettbewerber, machen auch Wasserstoff-Batterie-Technologie, aber der Reihe nach. Und zwar Trevor Milton, das ist der Gründer des Startups Nikola Motors, sollte es eigentlich, also für den sollte es auf jeden Fall eigentlich eine erfolgreiche Woche werden. Der hat eine Partnerschaft mit General Motors zum Bau eines Elektro-Pickups angekündigt. Und doch nun wird dem Vorzeigehersteller von Wasserstoff-Trucks vorgeworfen, dass es sich bei dem Unternehmen lediglich um einen raffinierten Betrug handle. Also wahnsinnsheftige Vorwürfe. Wir sind mal wieder bei Wirecard und Terranos-Skandal. Nikola ist ein komplexer Betrug, der auf dutzenden Lügen von Trevor Milton beruht. Das, oder besser jetzt so beginnt als Zitat der Bericht der Analysten des Shortsellers Hindenburg Research. Weiter heißt es in dem Bericht, es liegen weitreichende Beweise, darunter Telefonmitschnitte, SMS und private Mails und Fotos vor, die belegen würden, dass es sich um Betrug bislang unvergleichbaren Ausmaßes bei einem börsennotierten Unternehmen handelt. Wow, krass, also vielleicht sind wir beim nächsten Skandal. Nicht nur der Hindenburg Research, auch die Financial Times zweifelt die Wasserstoffbatterietechnologie und das Model Nikola One an, das angeblich überhaupt nicht funktionstüchtig und somit auch kausal nicht straßentauglich sei. Ja, der Gründer Trevor Milton wehrt sich gegen die Anschuldigung auf Twitter, wolle sich aber auf Anraten seiner Anwälte nicht weiter zu äußern. Stattdessen hat er ja sowohl die US-Börsenaufsicht SEC als auch eine Anwaltskanzlei eingeschaltet und ja, in den vergangenen Monaten profitierte Nikola natürlich vom Hype von Tesla und ist von der Spitze, ich glaube, von $80 gewesen pro Aktie. Dann kommen wir weiter zu einer unschönen Nachricht, nämlich Aldi, und zwar untreue Vorwürfe gegen Aldi-Familie, ist ja einer der reichsten Familien der Welt, die Aldi-Brüder, und aktuell prüft die Kieler Staatsanwaltschaft Vorwürfe gegen Untreue gegen die Aldi-Familie Albrecht. Diese soll zum Nachteil der Jakobus-Stiftung untreu gehandelt haben. Die Jakobus-Stiftung zählt zu einer der drei Stiftungen Aldis, welche Mitbestimmungsrechte zu wichtigen Entscheidungen und Investitionen haben. Seit dem Tod des Gründersohns Berthold Albrecht 2012 herrscht aufgrund der komplizierten Eigentümerstruktur ein riesengroßer Erbenstreit bei Aldi Nord. Dann hat sich unser Lieblingskollege Trump mal wieder Bock geschossen und stiftet weiter Verwirrung. Also der Typ ist echt der Wahnsinn. Was ist passiert? Also US-Präsident Donald Trump hat nun bekräftigt, TikTok in den USA zu schließen, sofern bis zum 15. September kein Verkauf verkündet worden ist. Heute haben wir den 16., der Podcast kommt am 17. raus und ich habe gestern keine Nachricht dazu gefunden. Eine Erweiterung der Deadline schließt er somit aus, obwohl Vertreter des Weißen Hauses noch kurz vor einer Verlängerung der Frist vorgeschlagen haben. Durch die verschärften Regelungen seien die Verkaufsgespräche nämlich in Stocken geraten. Mit Blick auf die Fristen herrscht in den USA jedoch Verwirrung. Donald Trump hatte dem Unternehmen ByteDance, also der Betreiber von TikTok, übrigens TikTok heißt nur bei uns TikTok, in China heißt es anders, am 6. August eine Frist von 45 Tagen gegeben. Diese würde nicht am 15. ändern, sondern am 20. September. Donald Trump sagt aber bis 15. September, was mit seiner angeblichen Frist nicht zustande kommt. Also total behindert. Ne? Auf jeden Fall, währenddessen verfestigt sich das Gerücht, dass die chinesische Regierung selber TikTok schließen will, als man es lieber dem Verkauf zustimme. Und da bleiben wir mal dran. Dann zweite Nachricht heute von Elon Musk. Der hat nämlich so ein kleines Wortgefecht auf Twitter gehabt mit Bill Gates. Total witzig. Und zwar hat Bill Gates vor Kurzem publiziert auf seinem Blog, dass er der Ansicht sei, dass elektrische Fahrzeug PKWs niemals eine praktikable Lösung für LKWs, Transportschiffe und Co. darstellen können. Grund dafür seien die schweren und großen Akkus. Elon Musk hat sich direkt geantwortet und hat darunter geschrieben, er hat keine Ahnung. Also ziemlich witzig, wenn zwei so eine Giganten sich streiten oder streitern. Ist ja schon fast Kindergarten. Gut, dann kommen wir zu Auto 1. Auto 1, 5 Milliarden Euro wert, Wahnsinn, Fragezeichen. Bereits vor 2 Wochen wurde bekannt, dass die Berliner Gebrauchtwagenplattform Auto 1 einen Börsengang plane und voraussichtlich Anfang 2021 an die Börse gehen will. Meine Meinung, das ist für mich keine Plattform, das ist für mich ein reiner Offline-Autohändler, der online Autos akquiriert. Aber wenn die an die Börse gehen, mache ich dazu eine eigene Analyse. Aber so wie sie gehypt werden, sehe ich leider komplett anders. Auch wenn es natürlich ein geniales Geschäftsmodell ist, wenn sie die Branche revolutioniert haben und auch ein bisschen disrupted haben, ja. Für mich bleibt es aber ein Offline-Autokäufer, der online Autos akquiriert mit einem guten Algorithmus. Aber das gleiche wie bei WeWork, das ist auch keine Technologiefirma. Schlussendlich ist es ein Offline-Immobilieninvestment, der das umbaut, teuer, hohe Fixkosten hat und daraus Coworking Spaces baut. Naja, mit ein paar Schlagwörtern und Phrasen kann man sich halt abheben. Auf jeden Fall, nun wurden die Investmentbanken Citigroup und Goldman Sachs damit beauftragt, den IPO zu begleiten. IPO ist der Börsengang. Weitere Investmentbanken sollen folgen. Zeitgleich kursieren auch Gerüchte über die Bewertung des Unternehmens. Demnach würden die Berater eine Bewertung von bis zu 5 Milliarden Euro in Aussicht stellen, heißt es. Genaue Details zum Börsengang will Auto 1 nicht nennen. Zuletzt hatte das Unicorn im Frühjahr einen Wandeldarlehen in Höhe von 225 Millionen Euro aufgenommen. 2018 gab es ja den Investor Softbank mit dem Vision-Fonds von 460 Millionen Euro. Und 2018 wurde das Auto damals Post Money mit 2,9 Milliarden Euro bewertet. Also könnte rund 1 Milliarde Euro für Auto 1 beim Börsengang eingespielt werden. Auch hier bleiben wir dran und wenn das so ist, mache ich eine ausführliche Analyse. Wenn ihr die haben wollt, meldet euch. Macht mir natürlich auch Spaß. Dann coole Geschichte von Cherry Ventures. Die investieren in Superlist. Der Berliner Kapitalgeber Cherry Ventures investiert 2,5 Millionen Euro in Superlist. Das ist ein inoffizieller Nachfolger der bekannten Wunderlist-App. Kurz und knapp, Wunderlist, damals eine To-Do-App, wurde mächtig gehypt, wurde verkauft, ich glaube an Microsoft, wurde danach eingestellt von Microsoft. Und hat natürlich trotzdem eine Menge Fans gehabt. Und jetzt denkt man sich, oder die alten Macher, das machen wir einfach nochmal, bekommen wieder Geld, 2,5 Millionen, und bauen das einfach nochmal schöner und moderner nach. Also wenn was klappt und der Käufer das nicht weiter nutzen will, dann baut man es einfach nochmal. Witzige Idee, wird mit Sicherheit ein Erfolg werden. Personal. Wir sind von der NSA zu Amazon, und zwar Keith Alexander. Und zwar, der Aufsichtsrat von Amazon hat ein neues Mitglied, der ehemalige NSA-Chef Keith Alexander und Gründer des Cybersicherheitsunternehmens IronNet heuert beim E-Commerce-Giganten an. Alexander war 2013 bei der NSA und auch zur Zeit des PRISM-Skandals beim US-Geheimdienst. Spekulation nach soll er die Regierungsaufträge für Amazon an Land ziehen. Dann Telekom hat neue Europachefin. Die Belgierin Dominique Leroy wird am November die neue Europachefin der Telekom. Die Nachfolgerin von Srini Gopalan bringt über 30 Jahre Erfahrung im Telekommunikationsbereich mit. Sie war über 2 Jahrzehnte lang bei Unilever und zuletzt CEO von Proximus. Dann alle Social Media Fans. Und zwar gab es ein wichtiges Gerichtsurteil, und zwar von Pamela Reif. Es geht mal wieder um Schleichwerbung. Schleichwerbung ist eigentlich ein super Thema für einen eigenen Podcast. Beispiel, man sieht ständig die Models von Parship auf irgendwelchen Fernsehspots und also im linearen Fernsehen oder auf Plakaten, wo es heißt, alle 11 Minuten verliebt sich ein Single auf Parship oder wo die Dame sagt, ich Parshippe jetzt. Das hat nicht so viel mit Schleichwerbung zu tun, aber dieses Thema ist einfach so interessant, weil ist die Dame wirklich da oder nicht? ist sie nicht angemeldet und Schleichwerbung halt immer das Gleiche. Wann ist es Schleichwerbung? Wann muss ich etwas deklarieren, dass es als Werbung ist, ja oder nein? Es gibt ja mittlerweile Urteile, dass wenn ich über meinen Kanal meinen Lebensunterhalt unterbreite und ich mir Privatmarken kaufe und die zeige, dass ich dafür trotzdem abgemahnt werden kann. Also es macht ja überhaupt keinen Sinn, weil das, also völlig verrückt. Auf jeden Fall, nachdem Pamela Reif als ja Markenhersteller in ihrem Instagram-Post, also als sie die Markenhersteller genannt hat, diese aber nicht als Werbung markierte, entscheidet das Oberlandesgericht Karlsruhe nun die Unzulässigkeit dieses Vorgehens. Links zu Herstellern müssten als Werbung gekennzeichnet werden. Bereits unter 3 Unterlassungsverfügungen erwirkte der Berliner Verband Sozialen Wettbewerbs bereits gegen die Influencerin, die rund 6 Millionen Follower hat. Wahnsinn! Dann für alle Digital-Fans, es gibt einen neuen Beirat, und zwar die junge digitale Wirtschaft, BJDW, hat ein, und die haben halt einen direkten Draht zur Bundesregierung. Mitglieder dieses ausgewählten Kreises sind Gründer, Investoren und Lobbyisten. Seit 2013 berät dieser den Wirtschaftsminister an jeglichen Fragen rund um das Thema Technologie und Startups. Im August wurde der Beirat von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier nun neu besetzt. Zur Hälfte besteht dieser nun aus Gründern und aus der anderen Hälfte natürlich aus Investoren und Digitalverbänden. Ein erstes Zusammentreffen folgt dann am Montag in einer stündigen Konferenz. Themen sind Fachkräftegewinnung, KI, Förderung von Gründen und digitale Souveränität Europas. Ich nenne mal ein paar Namen, wer da so dabei ist. Ich habe mir die Liste selber nochmal rausgesucht. Ich muss leider gestehen, ich wusste es auch nicht. Wir haben hier Alexander von Frankenberg, das ist der Geschäftsführer vom Hightech-Gründerfonds. Wir haben André Schwemmlein, Gründer und Geschäftsführer von Flix Mobility. Dann haben wir Anne Kier-Bartel, das ist die Gründerin von der Redi School of Digital Integration. Dann Christian Vollmann, kennt glaube ich jeder, Business Angel. Dann haben wir Christoph Gerlinger, Chef der German Startup Group. Dann haben wir hier Eckhard Diepenhorst, das ist der Europachef der Taxi-App Freenow, also damals MyTaxi. Fabian Heilemann, kennt jeder, Partner bei Early Bird. Finn H. Hensel, absolute Koryphäe, Gründer und Chef der Sanity Group. Movinga-Retter, Business Angel und. Wir haben Johannes Reck, das ist der Gründer von Get Your Guide. Wir haben Judith Dada, Geschäftsführerin von La Famigla. Dann haben wir Lea-Sophie Kramer, Business Angel, Multi-Aufsichtsrätin, Gründerin von Amolie. Dann haben wir, gucke ich selber hier mal, wen kennen wir da noch von? Der Rest ist, kenne ich nicht. Oder unbekannte Startups, mir unbekannte Startups, wahrscheinlich sehr erfolgreiche Startups. Match to Blue kenne ich zum Beispiel nicht. Auf jeden Fall coole Geschichte. Dann kommen wir zu Windeln.de mit großem Datenleck. Ja, ein Datenleck beim Versandhändler für Baby- und Kinderbedarf sorgte dafür, dass mehrere Terabyte an Kundendaten ungeschützt im Internet landeten. Das Unternehmen Windeln.de ermöglicht somit jedem, der die Adresse des Servers kannte, Zugriff auf die sensiblen Daten. Zugreifen konnte man unter anderem auf E-Mail-Adressen, Telefonnummern, IP-Adressen sowie Namen und Anschriften. Ja, schade. Dann kommen wir zu BaFin und Check24. Uiuiuiui. Ich lese es erstmal vor. BaFin untersagt Check24 das Versicherungsgeschäft. Was ist da genau passiert? Die BaFin hat nun die Online-Plattform Check24 absolut ins Visier genommen. Warum? Das Vergleichsportal Finanzen GmbH versprach Kreditkunden im Fall von Arbeitslosigkeit die Zahlung von bis zu 6 Kreditraten. Da die Check24-Plattform aber über keine Versicherungslizenz verfügt, darf sie dieses Angebot eigentlich nur vermitteln und nicht selber anbieten. Die BaFin hat nach Prüfung beschlossen, dass Check24 keine Versicherung verkaufen darf. Uiuiui. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Und zwar an Trivago. Da gibt es eine Dokumentation. Mega spannend. Die muss sich jeder wirklich reinziehen. Einfach bei YouTube Trivago-Doku eingeben, wie das Ganze zustande kam. Nee, gar nicht wahr. Trivago war das gar nicht. Sorry. Da sage ich gerade was völlig Falsches. Das ist abindenurlaub.de. Abindenurlaub.de, wie die damals Werbung geschaltet haben auf lokale Wettbewerber, also Ad-Anzeigen, wie sie selber Versicherungsgeschäft und Finanzgeschäft gemacht haben, obwohl sie auch keine BaFin-Lizenz hatten. Genau das Gleiche. Das sollte man eigentlich besser wissen, ne? Dann Glückwunsch an Klarna. Klarna ist Europas wertvollstes privates Fintech. Ja, das schwedische Online-Zahlungsunternehmen Klarna konnte nun 650 Millionen US-Dollar von Investoren einsammeln. Ey Leute, das ist langsam echt verrückt so. Vor 5-6 Jahren, als ich das beobachtet hat, da waren 20 Millionen Funding schon viel. Jetzt sind wir immer mal bei einer halben Milliarde. Verrückt. Ja, auf jeden Fall geleitet wurde die Runde von Silver Lake Partners. Das Unternehmen wird somit nach der Finanzierungsrunde von 10,6 Milliarden US-Dollar bewertet. Klarna ermöglicht seinen Kunden eine zinslose Finanzierung von Einzelhandelskäufen. Während Klarna den Händler sofort bezahlt, wird der Betrag dem Nutzer später über mehrere Raten in Rechnung gestellt. Absolut geniales Geschäftsmodell. Letzte Nachricht, Höhle der Löwen. Die Show finde ich nicht so ganz so geil, weil sie einfach nicht der Wahrheit entspricht und die Investmenthöhe auch immer, finde ich, ziemlich skandalös ist. Gleichwohl ist es natürlich auch ein Teil Entertainment und führt einfach in der Branche zu mehr Affinität für Gründer und Startups und somit halt auch für das gesamte Ökosystem, was ich wiederum gut finde. Auf jeden Fall gab es da das Unternehmen Gitti, auch in der aktuellen Staffel Höhle der Löwen. Ja, was war da passiert? In der aktuellen Staffel der Sendung Die Höhle der Löwen konnte das Unternehmen Gitti alle vier Löwen von sich überzeugen. Im Nachhinein platzte der Deal jedoch. Das Kosmetik-Startup Gitti hat nun eine Seed-Investment in Höhe von ein paar Millionen erhalten. Gründerin Jennifer Baum-Minkus konnte 3 Millionen Euro also einsammeln. Neben Grazia Equity und einigen Business Angels konnte die Runde vor allem von B2B-Partners erweitert werden. Gitti macht Nagellack. Wir sind durch für heute. 20 Minuten, ungefähr eine Autofahrt zur Arbeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Zwei Bitten wie immer. Leute, wir haben hier fast 1700 Hörer pro Woche und ich habe eine 3 Bewertung auf iTunes. Leute, nutzt doch mal die Raucherpause beim Frühstück oder und gebt mir bei iTunes einfach eine 5-Sterne-Bewertung. Das würde mir extrem viel helfen. Zweitens, ich kriege mittlerweile 10 Nachrichten pro Woche bei LinkedIn von Zuhörern, die sich connecten wollen. Weiter so, Tom Illauer, Illauer, bei LinkedIn suchen. Macht mir eine Freude, einfach zu sehen, wer dahinter steckt. Ansonsten sage ich euch schon mal vorab ein schönes Wochenende. Haut rein, bis nächste Woche. Tschüss.